SWR 2 Forum.
Bücherregale AD, wie sich die Bibliotheken fit für die Zukunft machen. Am Mikrofon Silke Arning. Angeblich ist es eine aussterbende Gattung, das Buch. Von diesem Abgesang betroffen sind auch die Bibliotheken, denn Bücher und Zeitschriften gibt es heute zuhauf im Internet. Tutorials auf Videoplattformen informieren über naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Selbst Fremdsprachen wie Arabisch oder Chinesisch kann man kostenlos online lernen. Warum also noch den Weg in eine Bibliothek antreten, wenn man sich das Wissen praktisch und unkompliziert nach Hause holen kann? Als reine Ausleihanstalt wird die Bibliothek daher kaum überlebensfähig sein. Darum ist die Frage, gibt es neue Strategien und Konzepte, um sich für die anstehenden Herausforderungen zu wappnen? Bücherregale AD, wie sich die Bibliotheken fit für die Zukunft machen, darüber diskutieren im SWR 2 Forum. Antonia Lamé von der Kulturstiftung des Bundes und von dem Programm Hoch 3 Stadtbibliotheken verändern. Monika Ziller, sie ist Leiterin der Stadtbibliothek Heilbronn, und Dr. Michael Knoche, langjähriger Direktor der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek bei der Klassikstiftung Weimar. Herr Knoche, im Wallstein-Verlag, da ist ja unlängst ein Buch von Ihnen erschienen mit dem Titel Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft. Und darin haben Sie sich insbesondere mit den wissenschaftlichen Bibliotheken beschäftigt. Und Sie sagen, ich zitiere Sie einmal mal, die Hauptaufgabe seit den ältesten Tagen von Ninive und Alexandria bestehen im Sammeln und Bereithalten von Erkenntnis. Das, Herr Knoche, tut das Internet ja auch. Also warum noch eine Bibliothek unterhalten?
Ja, schön wäre es, wenn das Internet tatsächlich eine Sammlung von Erkenntnissen bereithielte. Es ist ja vielmehr eine interessante, aber doch wüste Ansammlung von wertvollen Informationen, aber auch absolutem Schwachsinn. Und schon gar nicht hält das Internet Erkenntnis dauerhaft bereit. Was Sie gestern gefunden haben, kann heute ja schon verschwunden sein. Außerdem bietet das Internet allenfalls einen Ausschnitt des Wissens an. Vieles gibt es ja gar nicht digital, sondern nach wie vor nur in Buchform. Und wieder anderes ist hinter Bezahlschranken versteckt.
Also Sie würden sagen, da gibt es doch eine Menge Fragen, die man an das Internet knüpfen kann. Da werden wir sicher auch noch näher drauf schauen. Frau Ziller, Sie leiten die Heilbronner Stadtbibliothek. Haben Sie denn schon angefangen, die Bücherregale abzuschlagen und dafür den 3D-Drucker aufzustellen?
Nein, doch, wir schlagen immer Bücherregale ab, bauen auch manchmal wieder neue auf. Aber jetzt stehen wir gerade vor einer großen Umbau- und Erweiterungsplanung und können da endlich in die Tat umsetzen, was wir an Erkenntnis in den letzten Jahren gewonnen haben, nämlich, dass sich die Bibliothek wirklich von einem Ort der Medienausleihe zu einem Lernort und Treffpunkt, auch zu einem interkulturellen Treffpunkt in der Stadt entwickelt. Und das führt dazu, dass wir in der Umbauplanung wirklich die Medien eher etwas in den Hintergrund rücken werden, die realen Bestände verkleinern werden zugunsten der Menschen und um Platz für die Menschen in diesem Raum zu schaffen.
Stichpunkt Veränderung, damit sind wir ja schon gleich bei Antonia Lamé von der Kulturstiftung des Bundes. Frau Lamé, die Kulturstiftung fördert ja Bibliotheken mit verschiedenen Programmen. Also Heilbronn haben wir gerade schon mal gehört im Ansatz, da ist Bewegung drin, aber es gibt ja auch viele, da gibt es wenig Platz, um mal in Ruhe zu lesen oder zu studieren oder im Internet zu surfen. Es ist alles relativ überschaubar. Also warum sind diese Bibliotheken, wie wir sie eigentlich kennen, noch förderwürdig?
Weil wir in der Kulturstiftung des Bundes glauben, dass Stadtbibliotheken in der Zukunft eine ganz wichtige Rolle für eine Stadt in einer Stadt übernehmen können. Wenn Sie sich die Stadtgesellschaft heute anschauen, die in immer mehr verschiedene Milieus zerfällt, die aber zugleich eine neue Debatte über den sozialen Zusammenhalt braucht, dann braucht es Orte, an denen sich die Menschen in einer Stadt begegnen und über ihre Belange austauschen können. Und wir haben bei unseren Recherchen für die Programmentwicklung Bibliotheken kennengelernt, die hier wirklich beispielhafte Arbeit leisten. Und da war es für uns naheliegend, darüber nachzudenken, wie wir sie unterstützen können. Also Stadtbibliotheken haben ja aufgrund ihrer meist sehr zentralen Lage in der Innenstadt, aber auch, weil sie historisch schon immer Orte der Aufklärung waren, der Vermittlung, der Toleranz, die besten Voraussetzungen, zu solchen öffentlichen Orten einer Stadtgesellschaft zu werden. Ja, da war es so, wie es bei Frau Ziller gerade schon anklang, für uns sehr naheliegend. Wir mussten also niemand aus dem Dornröschenschlaf wecken, sondern wir trafen auf starke und inspirierte Partner, mit denen wir versuchen können, hier neue Orte zu entwickeln.
Trotzdem lassen Sie uns noch mal genau hinschauen, denn die Frage ist, ob die Bibliothek tatsächlich der Ort ist, den man zum öffentlichen Treffpunkt erklären kann, sollte. Denn wenn man schaut, die Zahl der Bibliotheken, also das betrifft wissenschaftliche wie öffentliche Stadtbibliotheken, die ist ja eigentlich rückläufig. Warum ist das so?
Also es sind immer noch 220 Millionen Bibliotheksbesuche pro Jahr, wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken zusammengenommen. Das ist doch eine Wahnsinnsmenge. Und es ist viel mehr, als jemals Leute in Fußball-Bundesliga-Stadien pro Jahr gehen oder überhaupt in die Kinos.
Das ist richtig, aber trotzdem, also 10.300 Bibliotheken gibt es, wissenschaftliche, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, 2007 und öffentliche, genau. Und 2016 sind es aber in Anführungsstrichen nur noch 9.000, also da sind doch einige dabei weggekommen. Woran liegt das?
Vielleicht liegt es daran, dass manche kleineren Bibliotheken doch zu zentraleren Bibliotheken zusammengelegt werden. Das ist auf jeden Fall ein Trend an den Universitäten, die Tendenz zu größeren Einheiten, wahrscheinlich auch in den Städten, weil man dann auch mehr attraktive Angebote machen kann. Aber deswegen sehe ich die Institutionen überhaupt nicht in Frage gestellt.
Also im Bereich der öffentlichen Bibliotheken gibt es tatsächlich, denke ich, einen gewissen Abbau. Und das ist ein strukturelles Problem. Die öffentlichen Bibliotheken sind ja in der Regel kommunal getragen. Es gibt auch kirchliche Einrichtungen, das muss man auch sehen, viele ehrenamtlich geleitete Einrichtungen. Und natürlich, wenn die Struktur und der Unterbau hier nicht stimmt, dann kann auch eine Bibliothek eingestellt werden. Das müsste man jetzt wirklich genau analysieren, diese Zahlen. Sind das hauptamtlich geleitete Bibliotheken oder hat dieses Sterben eher im ehrenamtlichen Bereich eingesetzt? Und es gibt natürlich das Problem, es ist eine reine Freiwilligkeitsleistung einer Kommune, eine öffentliche Bibliothek zu unterhalten. Und wenn es finanzielle Not gibt in Kommunen, dann steht die Existenz und die Ausstattung von Bibliotheken, von kommunalen öffentlichen Bibliotheken immer auf der Tagesordnung. In dieser Situation sind wir schon.
Aber vielleicht würde ich da gerne noch ein bisschen dagegen halten. Ich sehe die Gefahr, dass wir jetzt ein bisschen vielleicht in die Wehmut geraten. Aus meiner Sicht gibt es ganz viele gute Beispiele im Moment. Ja, also Düsseldorf plant eine große Bibliothek direkt gegenüber dem Bahnhof. Stuttgart ist ein Vorzeigegebäude. Dresden für die AGB. In Berlin wurde jetzt gerade ein Neubau beschlossen. Also aus unserer Sicht tut sich da gerade sehr viel. Ich will das nicht kleinreden, dass die ein oder andere Stadtteilbibliothek geschlossen wird und dass es strukturelle Probleme gibt. Aber ich beobachte im Moment eigentlich eher fast so einen Trend, eine neue Aufmerksamkeit für Bibliotheken.
Es gibt sicher beides. Also Baden-Württemberg ist ja unter den Bundesländern ein reiches Land und ist auch im Bereich der öffentlichen Bibliotheken vorne dran. Trotzdem lebt hier in Baden-Württemberg jeder fünfte Einwohner, also 20% aller Bewohner, in einer Kommune ohne kommunale öffentliche Bibliothek. Und das ist entschieden zu viel. In anderen Bundesländern, strukturschwacheren Ländern, sieht das natürlich noch ganz anders aus. Und Sie haben sicher recht, Frau Flamme. Wir haben sehr viele gute Entwicklungen in großen, reichen Städten, aber es gibt auch eine andere Entwicklung und die muss man, glaube ich, auch im Auge behalten, weil auch im ländlichen Raum, in kleineren Kommunen, könnte die kommunale öffentliche Bibliothek wirklich ein sehr wichtiger Ort sein, um die Struktur dort zu stärken und könnte dafür passende Angebote machen.
Mich würde noch einfach mal interessieren, wie man es einordnen muss. Also sprechen wir jetzt wirklich von einer Krise, von einem Krisenszenario, in dem sich die Bibliotheken befinden?
Nein.
Oder ist das eigentlich eher einfach eine Umbruchszeit?
Es ist eine Umbruchszeit, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch so argumentieren, denn im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken sieht man ja, dass die Bibliotheken so total überlaufen sind. Wenn Sie heute in eine Universitätsbibliothek gehen, haben Sie absolut Schwierigkeiten, überhaupt einen freien Platz zu kriegen. Ich würde Ihnen nur zugeben, dass die Bibliotheken selber ein bisschen verunsichert sind, worauf sie eigentlich besonderen Wert legen sollen. Sind sie eigentlich ein Learning Center oder haben sie die Aufgabe, tolle Angebote zu machen, Makerspaces und 3D-Druck anzubieten? Oder wollen sie tauschen und teilen? All das wissen die Bibliotheken vielleicht nicht mehr so ganz präzise wie noch in den alten Zeiten. Und deshalb gibt es schon, Krise würde ich es nicht nennen, aber einen Prozess des Nachdenkens.
Was würde denn passieren, wenn die Bibliotheken reine, ich sag's jetzt mal, Ausleihanstalten bleiben würden? Also dürfen Bibliotheken heute nicht mehr so Orte beschaulichen Lesens und ja freundlicher Gespräche sein, die man dann über die Theke hinweg führt mit dem Personal?
Doch, das sollten sie bleiben. Und im Gegenteil, sie sollten es viel mehr sein. Sie sollten Orte sein. Schauen Sie mal den Unterschied beispielsweise zwischen einer Stadtbibliothek und einem Museum oder einem Theater. Vergleichen wir es mal mit den anderen kommunal geführten Kultureinrichtungen. In die Stadtbibliothek, glaube ich, geht man viel eher mal und hofft auf Inspiration, auf Anregung. Und dort gibt es die Möglichkeit, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, denen zu begegnen, mit neuen Themen konfrontiert zu werden, auf eine viel leichtere, voraussetzungslosere Art, als es in den anderen Kultureinrichtungen möglich ist. Und ich glaube, das ist eine echte Chance für die Bibliotheken.
Wie das aussehen könnte, darüber sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne nochmal, Herr Knoche, Sie haben es eben angesprochen, oder ich habe es herausgehört aus Ihrem Beitrag. Wir reden nicht von einer Krisenzeit, in der sich die Bibliotheken befinden, aber es geht noch um die Findung der neuen Rolle. Sie zitieren in Ihrem Buch ja beispielsweise auch Raphael Ball, den Direktor der Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule von Zürich. Also der sagt ganz klar, wer Inhalte sucht, der braucht eigentlich keine Bibliothek mehr. Andere sprechen vom Ende des Gutenberg-Terrors. Also offensichtlich hat man sich noch nicht so richtig positioniert, was das Thema Digitalisierung angeht und was das auch für die Bibliotheken bedeutet.
Ja, das kann man so beschreiben. Ich würde ja sagen, Bibliotheken müssen sich klar machen, was ihre Kernaufgabe ist. Und ich sehe das ein bisschen differenziert zwischen Bibliotheken in den öffentlichen Kommunen, also die öffentlichen Bibliotheken, und anders die wissenschaftlichen Bibliotheken. Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken scheint mir die Hauptaufgabe darin zu bestehen, für die Verfügbarkeit von Publikationen dauerhaft Verfügbarkeit zu sorgen. Das ist die Kernaufgabe und alles andere ergibt sich daraus. Und diese Verfügbarkeit von Publikationen kann gegeben sein, indem man diese Ressourcen elektronisch zur Verfügung stellt oder nach wie vor auch in gedruckter Form. Diese ganzen Phobien vor Büchern, die sind mir vollkommen unverständlich. Da steckt so viel Wissen und Information drin. Das ganze 20. Jahrhundert ist urheberrechtlich geschützt und ist deswegen noch gar nicht digitalisierbar. Aber das ist doch ein Riesenschatz, den die Bibliotheken auch zugänglich machen müssen.
Phobien vor Bücher, haben Sie das auch schon wahrgenommen, Frau Ziller?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich nehme es so wahr, dass sehr viele Menschen in die Bibliothek, in eine kommunale öffentliche Bibliothek kommen, weil sie auch das Besondere des Ortes schätzen. Es ist eben kein beliebiger Ort und es sollte sich aus meiner Sicht auch zu keinem beliebigen Ort entwickeln. Der Charakter der Bibliothek, nämlich dass sie letztlich zum lebenslangen Lernen inspirieren soll und zur Erweiterung von Wissen beitragen soll, ich glaube, der muss geschützt werden und der muss deutlich werden. In welcher Form das geschieht, ist eine ganz andere Frage. Bisher haben sich die öffentliche oder alle Bibliotheken eigentlich sehr stark darauf fokussiert, dieses Lernen zu fördern in Form von Lesen. Wir wissen aber doch genau, es gibt sehr unterschiedliche Lerntypen und vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken, dass Bibliotheken Lernen eben auch mit anderen Formen außer Lesen fördern sollten. Und das wiederum geht zusammen mit dieser digitalen Entwicklung. Und dadurch entstehen natürlich neue Wege. Sie haben am Anfang das Thema 3D-Drucker angesprochen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Fokus, wo man mal davon ausgehen kann, hier entsteht eine neue Technik, die ermöglicht es, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das hat seinen Platz in Bibliotheken genauso wie andere Dinge ihren Platz haben. Aber worum es im Kern eigentlich geht, nämlich um Lernen, um Informationen, um Kommunikation, um Treffpunkt, das sollte in diesem besonderen Ort Bibliothek auf eine besondere Art und Weise realisiert werden.
Bei unseren Recherchen hat mir ein Bibliotheksdirektor mal gesagt, wir sind Lotsen in der Wissensgesellschaft. Und
auch
irgendwie
gut.
Dieser Ausdruck hat mir sehr imponiert. Ja. Und den kann man auch in verschiedene Facetten dann entfalten. Das ist eine relativ klassische Beratung. Wo finde ich das Fachbuch, was ich brauche? Das kann aber eben auch sein, dass man eine Veranstaltung organisiert, wenn die Stadt, weiß ich nicht, gerade vor einem Bürgerentscheid steht. Und um mal die verschiedenen Argumente darzustellen. Also der Stadtgesellschaft, eben weil es Orte sind, die für jedermann zugänglich sind und viele Grundschulkinder lernen ja auch die Stadtbibliotheken schon kennen. Aus meinen Erfahrungen ist es eher so, dass der Kontakt danach abbricht. Also will sagen, ich glaube, das ist eine Chance, hier die Bürger einer Stadt zusammenzuholen und darüber zu diskutieren, was ist uns wichtig, was wollen wir für diese Stadt.
Ja, aber ich muss ein bisschen dagegen halten, insofern als ich befürchte, die Bibliotheken werden dann zu beliebigen Orten. Sie werden zu beliebig, wenn man ihnen alle möglichen Integrationsaufgaben zuschreibt. Ich finde, es müsste sich bei den Bibliotheken nach wie vor um die Medien herumgruppieren, die Aktivitäten. Das heißt, die Medien dürfen nicht in den Hintergrund gerückt werden, so wie Frau Ziller das vorhin mal angedeutet hat. Ich finde, die Medien gehören zu dem Kernauftrag der Bibliotheken. Wir haben es nun mal mit Wissen zu tun, in welcher Form auch immer. Aber deswegen sind wir nicht einfach irgendein Integrationsort.
Ich meinte nicht Integration. Ich meinte eher, dass es Orte der Erörterung sind. Und die Medien sind dann ein wichtiger Teil. Aber dort wird debattiert und erörtert. Und so habe ich es in einigen Bibliotheken auch erlebt. Und da sind die Medien natürlich quasi Kernstück, weil die Basis für die Erörterung bilden.
Das kann man ja vielfach lesen, also dass die Bibliothek der Zukunft eine Plattform sein soll, um Menschen zusammenzubringen. Sie haben es gesagt, eben soll Treffpunkt sein, ein Ort der Stadtgesellschaft mit trans- und interkultureller Begegnung. Das hört sich natürlich wunderbar an, aber können Sie das mal konkret beschreiben? Wie kann man denn die Leute zusammenbringen? Vor allen Dingen auch, wenn sie unterschiedlicher Herkunft sind, auch mit ganz unterschiedlichen Interessen womöglich in die Bibliothek gehen.
Also wir hatten eine sehr interessante Situation vor 2 Jahren, wie der Flüchtlingszustrom faktisch auf seinen Gipfel zusteuerte. Da haben wir erlebt in Heilbronn, dass plötzlich sehr viele Geflohene in die Bibliothek kamen. Das hatte damit zu tun, wir hatten vorher schon eine intensive Integration mit den Kursträgern von Deutsch als Fremdsprachekursen und die kamen jetzt auch in die Bibliothek und plötzlich wurden wir überhaupt zu dem Ort in der Stadt, an dem sich Menschen, die Deutsch lernen wollten, die Interesse hatten, irgendwo einen Platz zu finden, wo sie das in Ruhe tun konnten, die haben sich bei uns zusammengefunden. Und wir haben dann in der Folge auch mit unserem Freundeskreis darüber gesprochen, was kann man denn tun, um diese Gruppe noch besser zu bedienen. Und wir haben dann einen sogenannten Treffpunkt Deutsch gegründet. Und jetzt treffen sich an jedem Montag für 2 Stunden faktisch alle möglichen Menschen aus x Nationen, die damit beschäftigt sind, Deutsch zu lernen, mit 20 bis 30 ehrenamtlichen Mentoren in der Bibliothek, die Leute unterstützen bei diesem Vorhaben. Wir spielen unsere Medien ein, wir gucken, was brauchen die noch, was können wir noch kaufen. Und da hat sich an dieser Gruppe wirklich eigentlich eine ideale Konstellation entwickelt, wie Bibliotheken diese Treffpunktfunktion wirklich intensiver wahrnehmen können, und zwar sehr wohl im Rahmen ihrer Funktion und im Rahmen ihres Auftrags, den sie haben. Und das Beispiel kann man, glaube ich, sehr gut auf andere Gruppen auch noch übertragen.
Ich kann noch ein Beispiel aus Halle beisteuern. Hier an der Stadtbibliothek gibt es, ich glaube, einmal im Monat einen Treffpunkt, wo Schüler einer weiterführenden Schule Computer- bzw. Handykurse für Senioren anbieten. Und das finde ich großartig. Das ist dann eben der generationenübergreifende Kontakt. Und die Jugendlichen bekommen Anerkennung und nicht immer nur Schelte für ihr ständiges Daddeln und für ihr Wissen. Und die Senioren haben jemand, der ihnen sozusagen hoffentlich mit Geduld die Nutzung dieser technischen Geräte näher bringt. Und solche Orte, ja, natürlich gibt es die auch woanders, aber genau, wenn es Bedarf dafür gibt, sollte die Bibliothek das anbieten.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Also die Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt haben, kenne ich, Stuttgart, Volkshochschule, da wird so etwas auch bedient. Da gibt es genau diese Handykurse für Senioren auch. Was ist dann der Unterschied zur Stadtbibliothek?
Das ist meine alte These, dass die Bibliotheken ihr Medienangebot nach wie vor in den Vordergrund stellen sollten und alle soziale Interaktion drumherum passieren müsste. Also sofern die Flüchtlingsarbeit oder diese Seniorenidee in Halle was mit Medien zu tun hat, leuchtet mir das vollkommen ein als Aufgabe der Stadtbibliothek.
Das hat sie ja. Die genau. Arbeit hat damit zu tun, mit den Medien. Die Leute kommen ja zu uns, weil wir Arbeitsplätze, einfach offene Arbeitsplätze anbieten und weil sie unser Medienangebot zur Unterstützung vom Deutschlernen nutzen wollen. Sie kommen auch, weil wir offenes WLAN haben und weil die Leute das nicht finden. Aber letztlich ist es eine Kombination ganz unterschiedlicher Dinge. Und man muss einfach sehen, im Gegensatz zu Volkshochschulen und zu x anderen Einrichtungen hat so eine Stadtbibliothek doch, auch wenn es noch besser sein könnte, ausgedehnte Öffnungszeiten. Wir sind auch am Samstag da, wir sind in den Ferien da. Außer einem Bibliotheksausweis unter Umständen braucht man gar nichts, um da reinzugehen und dann diese Angebote nutzen zu können. Und man ist in einer Umgebung, die auf jeden Fall, sage ich mal, inspirierend ist für das Lernen und Denken.
Ich glaube auch, dass man es nicht ideologisch sehen sollte. Eine Stadtbibliothek muss A, B, C, weiß ich nicht, Computerkurse, Sprachkurse und so weiter. Ich glaube, die Chance ist, dass die Bibliotheken gucken, was wird in unserer Stadt gerade gebraucht. Genau. Wofür gibt es gute Akteure, mit denen wir das gemeinsam machen können. Und so findet jede Bibliothek möglicherweise das Angebot, was gerade in der Stadt entwickelt wird. Das muss man aushalten, dass es da nicht das gleiche Schema für alle gibt.
Frau Lamé, Sie von der Kulturstiftung des Bundes haben ein Programm aufgelegt, das nennt sich Hoch 3 Stadtbibliotheken verändern. Das ist ein besonderes Förderprogramm. Was ist mit Hoch 3 gemeint?
Das ist eine Spielerei mit dem Bild, dass man im Raum sich befindet, weil es uns bei dem Förderprogramm besonders auch um die Konzentration oder eine neue Wertschätzung der Aufenthaltsqualität geht, also um den Raum. Wir wollen Bibliotheken ermöglichen, dass sie ihre Räumlichkeiten verändern, damit sie eben für das, was wir gerade besprochen und erörtert haben, besser geeignet sind. Das heißt bei den einen vielleicht einfach, dass sie rollbare Regale haben, bei den anderen heißt es, dass sie erstmal überhaupt in einen Planungsprozess mit ihren Nutzern oder mit einzelnen Stadtteilgruppen gehen. Das ist der eine Punkt. Und ein bisschen geht es sozusagen übertragen bei dem Schwerpunkt der Orientierung auf den Raum auch darum, wir wollen Räume eröffnen und neue Räume schaffen für Stadtbibliotheken. Und das ist dann eher im übertragenen Sinne gemeint, dass man sich neue Themenfelder sucht.
Das heißt, diese Bibliothek der Zukunft zu verwirklichen, heißt auch neue Räumlichkeiten zu schaffen, sich zu verändern, baulich zu verändern. Frau Ziller, ist das bei Ihnen dann in Heilbronn auch ein Thema? Reißen Sie da jetzt die Wände ein?
Wir haben kaum Wände, von daher müssen wir wenig einreißen. Wir sind auf einer großen Fläche quasi einkaufscenterartig untergebracht. Wir haben gerade das andere Problem, dass wir eine Zonierung schaffen müssen. Natürlich muss man versuchen, so einen neuen Ansatz. Was ist heute eine Bibliothek und was für Bedürfnisse haben die Nutzer? Das muss doch wirklich in den Mittelpunkt gestellt werden. Was können wir im Moment nicht gut erfüllen und was müssten wir anders machen, damit das zukunftsträchtig wird? Und ich glaube, so groß unterscheidet sich an dem Punkt die Situation zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken gar nicht. In einer Hochschule muss dieser Prozess genauso bewältigt werden, wie er bei uns bewältigt werden muss.
Ja, sehe ich genauso. Ich würde mir wünschen, dass es für die wissenschaftlichen Bibliotheken ein ähnliches Programm gäbe. Denn der Veränderungsdruck in den Bibliotheken ist richtig groß.
Ja. Wie machen Sie das aus?
Ja, das ist natürlich zum Teil auch technikgetrieben. Das heißt, die neuen Medien verlangen immer wieder neue technische Möglichkeiten, sie zu rezipieren. Aber es gibt auch ein ganz anderes Lernverhalten in den Universitäten und Hochschulen, die sehr viel mehr auf Kooperation ausgerichtet sind, als es früher der Fall war. Zum Beispiel die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, als sie vor 15 Jahren ihren Erweiterungsbau geplant hat, hat darauf ganz wenig Wert gelegt. Sie hat hervorragende Einzelarbeitsplätze geschaffen in den Lesesälen, aber fast überhaupt keine Gruppenarbeitsplätze. Und heute stehen wir vor der Notwendigkeit, in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Also wir brauchen die Stillarbeitszonen für konzentriertes Lesen, genauso wie die Plätze für Gruppenarbeit, für Information, Kurzrecherche. Wir brauchen Arbeitsplätze für Eltern mit Kind. Wir brauchen schallgeschützte Abteile zum Telefonieren und Hören von Audiotechnik und so weiter. Wir müssen differenzierter werden in unseren Bibliotheken.
Und wir brauchen zum Beispiel noch viel mehr Raum für Kinder und Jugendliche, weil das Thema wirklich intensive Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen für Kinder und Jugendliche mit Literatur und Lesen ist wichtiger denn je. Die letzte IGLU-Studie hat ja zum Beispiel herausgefunden, dass es einen sehr positiven Zusammenhang gibt zwischen Bibliotheksnutzung und Lesefähigkeit. Aber leider hat sie auch herausgefunden, dass der Anteil der Kinder, die keine oder höchstens einmal im Jahr Bücher ausleihen, in den letzten Jahren um 10 Prozentpunkte gesunken ist. Das ist schon eine dramatische Entwicklung und der muss man wirklich gegenhalten und die Bibliotheken auch an dieser Front entschieden stärken.
Heißt das, die Bibliotheken sind gefordert, Nachhilfe zu geben?
Da sind sie eigentlich schon die ganze Zeit. Die öffentlichen Bibliotheken tun sehr viel, um das Thema Leseförderung in allen Facetten zu betreiben, sei es mit Vorlesepaten, sei es mit Lesementoren. Aber im Vordergrund steht natürlich eigentlich die Freude am Lesen zu wecken und das Lesen zum Vergnügen wirklich auch zu stärken.
Und wenn die Kulturstiftung des Bundes ihr schönes aktuelles Programm abgearbeitet hat, irgendwann 2022 oder was weiß ich, dann sollte sie überlegen, ob sie nicht ein Programm zur Stärkung von Schulbibliotheken auflegt.
Mhm. Ha, Föderalismus, wir dürfen doch in Schulen nichts machen. Aber also was in unserem Programm möglich ist zum Beispiel, ist Kooperation zwischen Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken. Und auch da gibt es ja schon Beispiele. Ich kenne jetzt zum Beispiel ein ganz tolles aus Dänemark, wo in einer Schule die öffentliche Bibliothek drin ist. Und das ist für beide Seiten eine totale Bereicherung.
Bücherregale AD, wie sich die Bibliotheken fit für die Zukunft machen, das ist das Thema heute im SWR2-Forum. Stichwort Zusammenarbeit, Herr Knoche. Sie haben ja auch gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben von Bibliotheken ist es, sich untereinander zu vernetzen. Also nicht jede Bibliothek kann eben alles sammeln. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit? Ist das schon Realität oder ist das alles noch Zukunftsmusik?
Ja, die Bibliotheken arbeiten so eng zusammen wie kaum andere Kultureinrichtungen, weil sie ja auch mit denselben Medien zu tun haben. Aber trotzdem gibt es Hindernisse für die Zusammenarbeit. Und die besteht hauptsächlich, wenn man auf der Ebene der wissenschaftlichen Bibliotheken bleibt, in dem Föderalismus, in dem föderalen System, dass eine Bibliotheksplanung auf größerer Ebene sehr kompliziert macht. Und da sehe ich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, die von der Regierungsform her jetzt vielleicht ein bisschen leichter haben, durchaus im Rückstand. Ich finde, dass der Bund in dieser Situation viel mehr auch koordinierende Funktionen wahrnehmen sollte und die Bibliotheken ermuntern müsste, zum Beispiel ihre Sammelpolitik präzise aufeinander abzustimmen. Das kann doch nicht im Rahmen eines kleinen Bundeslandes sinnvoll sein. Es geht nur auf nationaler Ebene.
Das heißt, Sie setzen sich für ein nationales Bibliotheksgesetz ein. Was kann das bringen?
Gesetz würde ich nicht sagen. Das liegt, glaube ich, gar nicht in der Kompetenz des Bundes. Aber ich setze mich für ein nationales Bibliothekskonzept ein, das durchaus von den Bibliothekaren wesentlich miterarbeitet werden kann, denn sie kennen die Probleme am besten. Aber es geht nicht ohne Unterstützung durch eine zentrale Koordinierungsstelle, zum Beispiel das Bundesforschungsministerium oder der BKM, also der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien.
Also es gibt im Prinzip keine übergeordnete Organisation der Sammlung und auch mit welchem Schwerpunkt und auch die Verpflichtung zur Sammlung, die besteht nicht?
Nein, da ist jede Hochschulbibliothek autonom. Die Bibliothek der Hochschule hat jetzt keine besondere Verpflichtung, irgendwem gegenüber bestimmte Gebiete zu sammeln oder auch die vorhandenen Bücher und Medien dauerhaft zur Verfügung zu halten. Wenn die Hochschule andere Schwerpunkte setzt, kann die Bibliothek gezwungen sein, auch andere Schwerpunkte zu wählen und vielleicht ihren Zeitschriftenbestand in die Altpapiermühlen zu geben. Und das ist aber auf nationaler Ebene eine Katastrophe, weil andere Bibliotheken sich darauf verlassen haben, dass meinetwegen die Bibliothek X dafür gesorgt hat, dass diese Sammlungen komplett da sind. Also in dem Bereich der Sammlungspolitik, aber auch in dem Bereich der Langzeitarchivierung der gedruckten Überlieferung gibt es riesige Defizite.
Betrifft das auch die städtischen Bibliotheken?
Ja, aber in einer anderen Art und Weise. Die kommunalen Bibliotheken, die haben mehr das Problem, dass sie wirklich vereinzelt sind. Natürlich arbeiten wir auf Verbandsebene oder in Arbeitskreisen zusammen. Aber letztlich steht jede kommunale öffentliche Bibliothek nur in einem Verhältnis mit ihrem Unterhaltsträger. Und im Rahmen der Freiwilligkeitsleistung wird eben entschieden, was man machen kann und was nicht. Und wie absurd diese Situation ist, hat sich natürlich dann in dem Moment gezeigt, wie es um digitale Medien ging. Jetzt kann ja jede Stadtbibliothek, die das Geld dazu hat, kann sich natürlich eine Online-Verleihmöglichkeit aufbauen. Aber es ist ja klar, dass je kleiner die Kommune ist und je mehr sie in den ländlichen Raum reingehen, wird das außerordentlich schwierig. Und das hat dazu geführt, Bibliotheken helfen sich ja dann auch. Man hat Verbünde geschaffen. Aber das war auch wiederum auf reinem Selbsthilfeprinzip. Wir zum Beispiel koordinieren den Online-Verbund Heilbronn-Franken mit 31 Bibliotheken in der gesamten Region, also die sich über 4 Landkreise erstreckt. Aber dafür gibt es überhaupt keinen gesetzlichen Auftrag. Und wenn zum Beispiel meine Stadtverwaltung irgendwann sagt, da sehen wir nicht mehr ein, das zu machen, dann stirbt dieser Verbund wieder und das sind eigentlich absurde Konstruktionen. Da versagt auch das Land Baden-Württemberg wie alle anderen Bundesländer auch. Und natürlich gäbe es hier genauso auch den Bedarf an übergreifenden Strukturen bis in die Bundesebene hinein. Oder ein anderes Beispiel, das mich immer sehr stark bewegt, ist, wir haben ja eine Fernleihe in Deutschland, eine organisierte Fernleihe. Jeder kann eigentlich aus jeder Bibliothek, die da mitmacht, Medien aus allen deutschen Bibliotheken, öffentlichen und wissenschaftlichen oder vor allen Dingen wissenschaftlichen Bibliotheken und auch internationalen Bibliotheken leihen. Aber dieses Recht hört an der digitalen Grenze auf. Digital können Sie nämlich gar nichts fernleihen. Wenn ich heute einen Menschen vor mir habe in Heilbronn, der eine digitale Quelle, die in einer Universitätsbibliothek oder in der Landesbibliothek verfügbar ist, gerne nutzen möchte, dann muss er dorthin fahren. Eine andere Möglichkeit gibt es überhaupt nicht. Und da gebe ich Herrn Knoche völlig recht. Was uns in Deutschland fehlt, ist einfach auch bundesweit eine Agentur oder eine Stelle bei einem Ministerium, eine Bibliotheksentwicklungsagentur, die diese Entwicklungen, die im digitalen Zeitalter wirklich widersinnig sind, wirklich steuert und auch auf die Länder einwirkt, entsprechende Regelungen zu schaffen.
Woran scheitert diese digitale Fernleihe? Einfach nur, weil es eine solche Agentur nicht gibt oder weil es
die scheitert natürlich auch an den Rechten, die von Seiten der Lizenzgeber mit diesen Quellen verbunden werden. Aber die einzelne Bibliothek kann das letztlich nicht lösen, weder finanziell noch von ihrem Standing her. Das müssen übergreifende Stellen wirklich verhandeln. Und im wissenschaftlichen Bereich passiert das zum Teil. Im Bereich der öffentlichen Bibliotheken passiert das überhaupt nicht.
Womit wir bei diesem Zauberwort Open Access sind, freier Zugang, was heißt das denn dann konkret für die Bibliotheken, auch für die wissenschaftlichen Bibliotheken?
Das heißt, dass für die Nutzer einer Zeitschrift jeder Artikel frei zugänglich herunterzuladen ist und zu lesen ist. Das ist für die Nutzer eine ziemlich gute Sache. Es hat aber eine Menge Tücken auf der anderen Seite, denn die Bibliotheken müssen für die Freischaltung dieses Artikels Geld bezahlen. Entweder sind es die Bibliotheken, die das tun, oder es ist der wissenschaftliche Autor. Und in der Hinsicht ist man immer noch sehr stark abhängig von den großen internationalen Wissenschaftsverlagen, die diese Preise festsetzen und gerne auch weiter ansteigen lassen, sodass der ursprüngliche Impuls durch Open Access, alles frei zugänglich zu machen, gar nicht greift, weil diese Artikel dann nach wie vor sehr viel Geld kosten.
Was bedeutet es dann auch letztendlich für diese Forderung, Bibliotheken sollen Orte des demokratischen Lernens sein? Das heißt, Informationen auch im Netz sollen jederzeit zugänglich gemacht werden. Gibt es da Strategien, die Sie entwickeln, um diesem Anspruch überhaupt gerecht werden zu können?
Aus den Gesprächen, die wir die letzten 2 Jahre geführt haben, weiß ich, dass die Bibliotheken schon sehr viel erreicht haben in den Gesprächen mit den Verlagen. Da sah die Situation vor 2, 3 Jahren noch viel schlechter aus. Und die Verlage haben auch erkannt, was es bedeutet, wenn sie sich da nicht öffnen. Ich würde sagen, das ist eine Sache, die wirklich im Prozess, also da muss man dranbleiben, da muss man auch die Öffentlichkeit und die Politik mit einschalten, dass es da den Zugang gibt. Und Es gibt ja auch positive Beispiele. Also nochmal hier Beispiel Halle in der Stadtbibliothek. Ich kriege über die Onleihe einen Großteil der Belletristik, die mich interessiert, auch als Hörbücher. Also erste Schritte sind da getan. Da müssen alle dran arbeiten, dass wir da auf der Höhe der Zeit bleiben.
Wenn wir nochmal drüber nachdenken, Bibliotheken als Orte der Stadtgesellschaft, die haben eben dieses Beispiel genannt, Frau Ziller, mit den Flüchtlingen, die bei Ihnen zusammenkommen. Das ist jetzt sicher nur eine Gruppe. Aber Menschen zusammenzubringen, heißt ja auch, sie ganz gezielt jetzt über bestimmte Programme, Angebote ins Haus zu locken. Was gibt es denn da, wo Sie sagen, wir wollen uns neue Kundenkreise eröffnen? Also nicht unbedingt die zu Ihnen zu holen, die ohnehin schon ein Buch lesen.
Also ganz intensiv beschäftigen wir uns im Moment damit, das Thema Diversität und Interkulturalität dem noch einen höheren Augenmerk zuzubilligen. Wir überlegen eben, Heilbronn ist eine Stadt, in der mehr als 50% der Einwohner inzwischen einen Migrationshintergrund haben. Und da steht natürlich sehr stark die Frage, sind wir als Kultureinrichtung hier richtig aufgestellt und was müssen wir tun, um neue Zielgruppen anzusprechen? Und das wollen wir eben entwickeln, gemeinsam auch mit den Zielgruppen. Ich habe eben jetzt eine Kollegin, die sich nur um dieses Gebiet kümmert und die sich gerade eng vernetzt mit vielen Gruppen in der Stadt, interkulturellen Gruppen. Ich glaube, es ist generell, egal ob es jetzt um diese Gruppe geht oder eine andere, wir müssen auch mehr dazu übergehen, potenzielle Nutzer wirklich zu befragen und zu sagen, was erwartet ihr? Denn was könnten wir denn machen? Es ist doch so, viele Menschen, die waren das letzte Mal in der Bibliothek, entweder in der Schulzeit oder im Studium. Und sie wissen gar nicht mehr, was moderne Bibliotheken heute eigentlich alles leisten können. Da müssen wir stärker sichtbar werden und auch mit den Leuten reden, was könnten wir machen.
Und nicht nur, Frau Ziller, Sie sprachen gerade, dass man mit den Nutzern spricht, was braucht ihr, sondern auch eine Nicht-Nutzer-Analyse macht, dass
genau,
man schaut in der Stadt. Dass man schaut, welche Gruppen gehen nicht in eine Stadtbibliothek. Und auffallend ist zum Beispiel, dass viele Stadträte noch die letzten 20 Jahre ihre Bibliothek nicht von innen gesehen haben. Bis auch vielleicht in Ludwigsburg, wo ich gelernt habe, dass die ihre Stadtratssitzung jetzt in ihrem neuen Bibliotheksgebäude abhalten. Aber ich denke, man muss da sich professionalisieren, was die Kommunikation angeht. Und es braucht zusätzliche Unterstützung. Das kann eine Bibliotheksleitung nicht selbstverständlich. Die einen haben vielleicht die Gabe, die anderen sollten sich Leute dazu holen. Und auch da wollen wir die Möglichkeit geben, eben über unsere Fördermittel, dass man sich beraten lässt.
Oft hört sich das ja so ein bisschen abstrakt noch an und ich habe so das Gefühl, das ist noch so eine Findungsphase gerade, wie man auch die verschiedenen Gruppen ins Haus holen kann, in eine Bibliothek holen kann. Sie haben aber schon auch einen weiten Blick, Frau Lamé, weil Sie auch international unterwegs sind, sich andere Bibliotheken anschauen. Gibt es denn da Leuchtturmprojekte, von denen man profitieren könnte, von deren Erfahrung beispielsweise?
Also es gibt tatsächlich schon viele tolle Beispiele in Deutschland, aber es ist bekannt, dass die dänischen und die niederländischen Bibliotheken, aber auch die in Großbritannien oder in den USA ganz neue, ganz interessante Konzepte entwickelt haben. Und da muss man schauen, inwieweit die übertragbar sind. Also ich habe beispielsweise in Aarhus, was immer so ein bisschen als der Pilgerort für Bibliotheksentwicklung gilt, ein Foyer erlebt, wo man ebenso seinen Reisepass abholen kann, seinen Strafzettel bezahlen kann, aber auch, wo es Wände gibt, wo sich lokale Initiativen, Vereine vorstellen können. Und wenn man dieses Foyer dann durchschritten hat, dann kommt man in den klassischen Bibliotheksbereich, aber man ist quasi anders konfrontiert mit Aspekten, die für die Stadt eben auch wichtig sind. Diese Beispiele gibt es. Ich glaube eher, dass die Herausforderung ist, sie zu übertragen ins jeweilige Haus, weil man doch ja sehr mit seinen Alltagsproblemen kämpft und dass man da sein Team zusammenholt und sich motiviert und sagt, wir schaffen das und wir finden unseren Weg für unsere Bibliothek.
Frau Lamé, was mich auch sehr stark, ich war auch schon mal in Aarhus, was mich auch sehr stark beeindruckt hat, war der Gedanke, in Dänemark ist ja die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sehr weit fortgeschritten. Also das kann man mit uns gar nicht vergleichen, da sind wir Meilen von entfernt. Aber Sie sagen, die Bibliotheken sind ein Ort, in dem der Bürger sich wirklich Hilfe holen kann. Der Bürger, der mit bestimmten digitalen Angeboten nicht zurechtkommt, der bekommt Hilfe in der Bibliothek ganz selbstverständlich, wenn er eine digitale Signatur erstellen will oder ähnliches. Da ist die Bibliothek für da. Und zwar aus dem Gedanken, dass die Bibliothek einfach wirklich die ausgedehntesten Öffnungszeiten hat, sehr lange und sehr intensiv für die Bürger ansprechbar ist. Und da finde ich, das ist einfach auch noch ein wichtiger Gedanke. Wir müssen länger geöffnet sein. Wir müssen umfangreicher unsere Häuser für die Bürger präsentieren und nutzbar machen. Und da haben die Dänen ja auch sehr wichtige Ansätze mit dem Open Library Konzept. Das heißt, außerhalb auch von Personalbesetzungszeiten die Bibliotheken zugänglich zu machen. Die wissenschaftlichen Bibliotheken machen das zum Teil. Und ich glaube, das ist unbedingt auch für die öffentlichen Bibliotheken notwendig. Und dazu braucht es Konzepte und auch Fördermittel.
Ja, und da schließt sich dann der Bogen zu dem, was wir am Anfang hatten. Ich glaube auch, dass es Zeiten gibt, wo man einfach den Raum zur Verfügung stellt. Stellen Sie sich eine Bürgerinitiative oder so vor. Vielleicht will da gerade niemand sein Wohnzimmer dafür hergeben, mit 20 unbekannten Leuten sich jetzt für etwas politisch zu engagieren. Aber wenn man sagt, da gibt es 3 Räume, Gruppenräume, dort kann man zusammenkommen, man kann sich das Material zusammenstellen aus der Bibliothek, die es für das Thema braucht, dann ist das eine tolle neue Funktion, die sozusagen dazukommt zu der klassischen Medienausleihe.
Die übrigens auch in amerikanischen Bibliotheken ja schon sehr lange verankert ist. Also es gab ja mal einen Reichen namens Andrew Carnegie, der weltweit ungefähr 2000 Bibliotheken gebaut hat, die heute noch als sogenannte Carnegie-Bibliotheken fungieren. Und der wollte, dass die öffentlichen Bibliotheken demokratische Teilhabe und sozialen Aufstieg ermöglichen. Und der hat damals schon vor mehr als 100 Jahren diese Räume, wo sich Menschen treffen können, wo sie in ihrer Community neue Ansätze entwickeln können, hat er schon damals realisiert. Und das ist das, den Weg, den wir heute weitergehen können.
Ich frage mich doch dann ein bisschen schon, bedeutet das nicht irgendwo an einer Stelle auch eine Überforderung der Bibliotheken?
Ja. Naja, es ist auch vielleicht eine Herausforderung, wenn man sieht, die Veränderungen sind da. Punktuell ist das vielleicht eine Überforderung, aber die erleben wir alle in unserem Arbeitsleben. Ja. Da muss man mal eine Weile zurücktreten und sagen, ich kann gerade nicht, aber dann haben wieder andere die Kraft im Team. Es macht doch auch Spaß, am Puls der Zeit zu bleiben. Also ich finde das eher spannend, sich da weiterzuentwickeln.
Das finde ich auch. Und ich finde, dass Bibliothekare da ganz gelassen bleiben müssten bei den Veränderungen, die auf sie zukommen und die sie selber aktiv fördern. Sie brauchen einfach sehr viele Kollegen mit differenzierten Erfahrungen. Das heißt, sie brauchen viel heterogenere Menschen in Bibliotheken, als es früher der Fall war. Wenn Sie sich den Bibliothekar des 19. Jahrhunderts vorstellen, dann ist es doch überhaupt nicht mehr vergleichbar mit den Kompetenzen und den unterschiedlichsten Kompetenzen, die heute verlangt werden. Frau Ziller hat es schon aufgezählt, von der IT bis zur Sozialarbeit geht das.
Dann nochmal unsere Leitfrage, Bücherregale AD, wie sich die Bibliotheken fit für die Zukunft machen. Sind denn die Bibliotheken fit für die Zukunft? Was ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, es sind sehr viele fit für die Zukunft. Die Konzepte werden diskutiert. Wie gesagt, die sind beispielhaft und großartig vernetzt untereinander, die Bibliotheken. Ich sehe eher die Herausforderung darin, die kommunale Ebene, die mitzunehmen und die Stadtbibliotheken nicht als Ämter in der Stadtverwaltung anzusehen, sondern sie wirklich als Räume, lassen wir uns sagen, der Kreativität anzusehen und ihnen den Freiraum zu geben. Und dann bin ich ganz sicher, dass wir in 5 oder 7 Jahren ganz viele tolle Bibliotheken besuchen können.
Frau Ziller? Ja, Sie haben so gelacht gerade.
Das mit der Bibliothek als Amt hat mir gut gefallen, weil damit ist man natürlich sehr oft konfrontiert mit dieser Art des Denkens. Und es ist zum Teil sehr schwer in der Praxis dagegen anzugehen. Aber ich glaube, es muss da einfach noch mehr passieren auf Länderebene, dass die Länder sich mehr engagieren, dass sie auch nicht sagen, Bibliotheken, das ist Sache der Kommunen und wir kümmern uns vielleicht noch um die Hochschulen und damit ist es gegessen, sondern die Länder müssen dieses Potenzial, das Bibliotheken einfach bieten, im Rahmen der Entwicklung von Kommunen und von Lebensräumen einfach mehr in den Blick nehmen und entsprechende innovative Entwicklung auch gezielt fördern. Das halte ich persönlich für wichtiger, als über das Thema Bibliotheksgesetze zu reden, es sei denn, sie hätten eine hohe Verbindlichkeit und wären mit Normen gefüllt. Aber das sind sie ja in der Regel nicht. Was gemacht werden muss, ist wirklich Bibliotheksentwicklung, Zukunftsentwicklung gezielt zu fördern.
Das sehe ich genauso, Frau Ziller. Das ist die Forderung, die ich auch formulieren würde. Die Politik muss auch die Chance sehen, dass sie in den Bibliotheken grandiose Institutionen der gesellschaftlichen Veränderungen vor sich hat und die sie eigentlich nur fördern muss, damit da mehr passiert. Und für mich persönlich gibt es nach wie vor keinen schöneren Beruf als den des Bibliothekars. Und ich finde, jetzt an der Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Welt zu arbeiten und Effekte für die Stadtgesellschaft damit zu verbinden, das ist doch eine tolle Herausforderung.
Bücherregale AD, wie sich die Bibliotheken fit für die Zukunft machen, das war das SWR2-Forum mit Antonia Lamé von der Kulturstiftung des Bundes, mit Monika Ziller, Leiterin der Stadtbibliothek Heilbronn, und Michael Knoche, dem langjährigen Direktor der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Am Mikrofon war Silke Arning.